Putin will sein Imperium neu errichten. In Schweden haben es die Menschen verstanden, in Finnland, da setzt sich die Zivilbevölkerung damit auseinander, was dieser russische Faschismus bedeutet, was das für eine Diktatur ist, das fehlt eben bei uns. Und ich bin der Meinung, wird die Ukraine fallen, dann ist es natürlich für den Putin eine Bestätigung seiner Politik und gerade da wird er dann weitermachen und dann rutschen wir wirklich in einen großen Krieg rein. Und in Deutschland verstehen eben viele Menschen nicht, also Frieden ist nicht einfach der Stillstand der Waffen. Frieden braucht Freiheit auch dazu.
Guten Tag, meine lieben Freunde der Ukraine und eines freien Europas. Heute möchte ich euch einen sehr interessanten Gast vorstellen, Till Meyer. Wir sprechen am 16. August, einen Tag nachdem der amerikanische Präsident Trump den Kriegsverbrecher Putin in Alaska auf amerikanischem Boden den roten Teppich ausgerollt hat. Till Meyer ist Fotograf und freier Journalist. Er berichtet seit 2007 aus der Ukraine. Seit 2017 dokumentiert er als Langzeitprojekt den Krieg im Donbass. Seit Beginn der Vollinvasion reist er monatlich für seine Reportagen und Fotos in die Ukraine. Gerade ist er wieder von einer Reise zurückgekehrt und plant schon die nächste. Er schreibt für viele Zeitungen, Magazine und Portale, zum Beispiel für die Augsburger Allgemeine. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und seine Bilder sind in Ausstellungen zu sehen. Gerade im Panzermuseum in Munster. Für seine Arbeit ist Till Meyer mehrfach ausgezeichnet worden. Sein letztes Buch trägt den Titel Europas Front – Krieg in der Ukraine. In den Nachrichten lesen wir oft Sätze wie »Es gab so und so viele Tote und Verletzte«. Bei Till Meyer haben die Menschen Namen und Gesichter. Hallo Till.
Hallo.
Till, erzähl uns doch bitte, wie du überhaupt zu deinem Beruf gekommen bist.
Ja, also Journalist und Fotograf wollte ich eigentlich schon mit 9 oder 10 Jahren werden. Da habe ich eigentlich zwei Berufsziele gehabt, entweder das, was ich jetzt mache, oder ich wollte Archäologe werden. Archäologe finde ich immer noch spannend, deswegen schaue ich auch oft, dass ich eben geschichtliche Themen aufgreife in meinem Beruf. Und auch mit der Ukraine, zum Beispiel mit dem Krieg in der Ukraine, ist es wichtig, dass man den Hintergrund und die Geschichte kennt, wie das entstanden ist. Und das begann eben nicht erst 2014 mit dem Einmarsch der russischen Truppen am Donbass und der Krim, sondern es ist viel, viel länger zurückzuverfolgen. Die Ukraine zum Beispiel war 1917 schon ein unabhängiger Staat. Dann ging es weiter, also ich habe eben mit 21 Jahren war ich zum ersten Mal im Krieg, das war in Bosnien. Und da war mir klar, es ist eine Erlebensaufgabe für mich, praktisch den Menschen, die unter dem Krieg leiden, dass man denen eine Stimme gibt. Und gerade dann vor allen Dingen, wenn sie in Vergessenheit geraten, wenn der Krieg aus den Schlagzeilen gerät. Und genau das war ja auch in der Ukraine der Fall. 2017 hat niemand mehr über diesen Krieg gesprochen. Und deswegen habe ich damals beschlossen, den Krieg in der Ukraine als Langzeitprojekt zu dokumentieren. Und war dort mehrmals im Jahr dann dort vor der Invasion. Und seit der Invasion bin ich praktisch die Hälfte vom Jahr in der Ukraine.
Oh, du nimmst da ganz schön viele Strapazen und Gefahren auf dich. Was treibt dich dazu, das alles auf dich zu nehmen?
Ja, vom Prinzip her nehme ich wesentlich weniger Strapazen auf mich als die Menschen, die ich treffe. Also ich bin immer da in einer glücklichen Situation. Ich kann ja auch jederzeit aufhören. Ich habe hier ein schönes Leben in Bamberg. Ich habe ja auch noch in Deutschland noch einen Job als Redakteur bei der Zeitung Obermain Tagblatt. Also ich bin ja darauf angewiesen, dass ich das mache sozusagen. Und trotzdem muss ich sagen, möchte ich es nicht missen, weil es wichtig ist, dass man seine Aufgabe im Leben hat. Und da bin ich dankbar, dass ich sie gefunden habe.
Und hast du ein festes Team, wenn du in die Ukraine fährst?
Ja, das feste Team, das ist mein Kollege Oles Komplias und ich. Also der Oles ist wie ich Fotograf, ne, und hat selber auch gekämpft 2014. Und seit 2017 arbeiten wir zusammen und sind da im Donbass unterwegs und seit der Invasion praktisch sind wir da als Team. Also er bereitet die Sachen vor mit der Armee zum Beispiel, macht natürlich auch seine eigenen Projekte, der hat auch sein eigenes Ding laufen, das wichtig ist, aber er dolmetscht auch für mich zum Beispiel. Und ja, also ich denke mal, der Erfolg meiner Arbeit ist sehr auch von ihm abhängig und da habe ich wirklich einen guten Partner gefunden.
Dein letztes Buch heißt Europas Front, Krieg in der Ukraine. Wieso ist das unsere Front? Viele sagen ja immer, oh, das ist nicht unser Krieg. Aber du bist offensichtlich der Meinung, dass es Europas Krieg ist.
Ja, es ist natürlich auch Europas Krieg, weil erstmal ist die Ukraine Teil Europas. Es ist ein europäisches Land, in dem es passiert. Und es wird oft vergessen in Deutschland, dass man sich, zum Beispiel hier in Bamberg, setze ich mich am Morgen ins Auto und kann am Abend in Lviv einen Kaffee trinken gehen. Das sollte man vielleicht auch von der Entfernung nicht vergessen, die da ist. Und mir ist eben aufgefallen, weil ich ja weltweit unterwegs bin, mir ist wirklich dann aufgefallen, in den vor Corona-Jahren dann schon, wie auch der Russland aufgesteckt hat in Afrika. Wie in der Zentralafrikanischen Republik war alles voll mit Wagner-Leuten zum Beispiel. Also ich habe diesen Einfluss gesehen und mir war dann auch klar, wie ich das erste Mal im Donbass an der Front gewesen bin, 2017. Das war ja kein eingefrorener Krieg. Also in diesen ganzen Reisen, die ich gemacht habe, also über ein Dutzend, wurde ein einziges Mal nicht geschossen. Und ich spreche jetzt vor der Invasion. Und das wurde bei uns einfach verdrängt. Wir haben weggeschaut und so getan, als hätten wir keinen Krieg mit Europa. Und Putin will sein Imperium neu errichten. Der hat auch andere Denkweisen wie wir, weil oft sagen in Deutschland die Leute, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich kann mir das nicht vorstellen. Aber er denkt einfach anders als wir. Wir können dann nicht unsere Denkmuster, die wir hier haben als Demokraten in Deutschland, auf den Putin anwenden. Und das ist, glaube ich, wird oft nicht verstanden, was da passiert. In Schweden haben es die Menschen verstanden, in Finnland, da setzt sich die Zivilbevölkerung damit auseinander, was dieser russische Faschismus bedeutet, was das für eine Diktatur ist, das fehlt eben bei uns. Und ich bin der Meinung, wird die Ukraine fallen zum Beispiel, dann ist es natürlich für den Putin eine Bestätigung seiner Politik. Und gerade da wird er dann weitermachen. Und dann rutschen wir wirklich in einen großen Krieg rein, in dem wir alle beteiligt sind.
Ach, nun hat Trump ihm ja gestern den roten Teppich ausgerollt. Was hältst du von dieser ganzen Geschichte? Der hat ihn ja ordentlich hofiert. Und Lavrov ist mit dem Sweatshirt gekommen, UdSSR.
Ja, wobei man da sagen muss, dieses faschistische Russland, so wie ich sehe, hat mit der Sowjetunion wenig zu tun. Also es wäre noch schlimmer praktisch für die Leute, was sie erleben würden, wenn sie jetzt in diesem Putin-Reich leben, weil da gibt es auch keinen Föderalismus mehr in dem Sinn. Ne? Ja, der Putin sieht auch immer Lenin als großen Fehler an, dass er die Sowjetrepubliken aufgebaut hat und nicht mehr dieses Zentrale Reich hatte zum Beispiel. Also was ich davon halte, man muss halt den Hintergrund sehen, Trump war völlig pleite und wurde in den 90er Jahren von russischen Oligarchen gerettet. Ich denke mal, das sollte schon viel erzählen. Ja, und aus meine Befürchtung ist eben, dass Trump sieht den Hauptfeind in China. Und das wäre natürlich aus seiner Sicht ein Gewinn, wenn er die Russen auf seine Seite zieht, ja, und praktisch den mächtigsten Verbündeten der Chinesen zu seinen Verbündeten macht und dann könnte sich auch einen Krieg mit China wagen zum Beispiel. Ja, das ist meine Befürchtung, dass das ein Szenario sein könnte und der Preis davon, das wäre die Ukraine und wir Europäer. Und deswegen müssen wir jetzt wirklich endlich verstehen, dass wir Europäer unsere Sache als eigenes Ding machen sollen. Wir sind stark genug, um uns zu verteidigen. Und wenn wir zusammenstehen als Union der Europäerinnen und Europäer, dann sind wir wirklich eine große Macht und vielleicht könnten wir das dann mal fairer machen als die anderen Weltmächte in der Geschichte zuvor.
Ja, nun habe ich gerade gelesen, dass Zelensky Montag zu Trump fährt. Man weiß gar nicht, was soll man davon halten. Also ich befürchte, dass eben die Europäer nicht wirklich konsequent handeln und
Also je weniger Einigkeit wir haben, also desto gefährlicher wird es in Europa. Also Putin ist ein Mensch, der nur auf Stärke reagiert. Also Verhandlungsbereitschaft, Kompromissfähigkeit ist für ihn Anzeichen der Schwäche. Er hat ja auch nicht die Ukraine überfallen, weil er Angst vor der Ukraine hatte, also jetzt nur zum Hintergrund. 1994 beim Budapester Memorandum, da war die Ukraine drittgrößte Nuklearmacht der Welt. Warum? Weil die ganzen Sowjetraketen sozusagen auf ukrainischem Boden standen, also nahe am Feind sozusagen. Und 1994 hat dann praktisch die Ukraine dieses riesige nukleare Arsenal an Russland abgegeben. Und Russland, Großbritannien und die USA gaben im Gegenzug dann Sicherheitsgarantien. Hätten die Ukraine das nicht gemacht, wäre heute kein einziger russischer Soldat auf ukrainischem Boden, logischerweise. Aber es zeigt eben auch, dass Putin Verträge nicht weiter interessieren, wenn sie ihn nicht mehr nutzen. 2014 hat er seine Truppen einmarschieren lassen auf der Krim und im Donbass. Auch im Donbass, das waren ja keine Separatisten. Also es waren auch Separatisten, aber es waren von Anfang an auch russische reguläre Truppen, denn ohne die wäre es gar nicht gegangen. Also diese Separatisten hätten gar nicht die Manpower gehabt, da diese sogenannten Volksrepubliken zu gründen und einen Krieg vom Zaum zu brechen. Und, das war von Anfang an, sind da russische Truppen involviert gewesen. Und hätte es die nicht gegeben, hätte es auch nie diese Volksrepubliken Luhansk und Donetsk gegeben.
Ja, aber Amerika hat ja im Grunde den Vertrag genauso gebrochen, weil sie ja im Grunde ja nicht stehen zu ihren Sicherheitsgarantien. Und jetzt faselt Trump wieder von Sicherheitsgarantien und
Also hätte ich das Sagen sozusagen, wäre ich nicht bloß eine kleine Kartoffel, die Reportage macht und Fotos schreibt, dann hätte mehr Einfluss. Ich hätte wirklich mehrere internationale Brigaden zusammengestellt. Also von der UN-Charta darf jedes Land einem Land militärisch beistehen, dessen Souveränität verletzt wird. Das ist gedeckt durch die UN-Charta. Also hätten wir das rechtlich gehabt. Und wenn wir zum Beispiel entlang der belarussischen Grenze mehrere Brigaden aufgestellt hätten, die die Ukraine entlasten und gesagt hätten, jede Rakete, die über unsere Köpfe fliegt, von unseren Truppen, sehen wir als feindlichen Akt und die Abschussbasis, die wird eliminiert. Das ist eine Sprache, die Putin versteht. Ja, aber dieses dauernde Dahingeeiere, mir ist halt wirklich aufgefallen, auch wenn ich an der Front, weil es in all den Jahren, also die ukrainische Armee hat immer alles ein Jahr zu spät bekommen, nie im ausreichenden Ausmaß. Wenn man die Panzer zum Beispiel, die letzte erfolgreiche Großoffensive war ja im Herbst 22, da haben die Ukraine wirklich gut Gelände gemacht, da hätten sie eben Panzer gebraucht zum Beispiel. Und dann, als dann die Panzer endlich kamen, da war es wirklich so, dass sich der letzte russische Soldat eingegraben gehabt, die letzte Mine war verlegt, es war eigentlich unmöglich, da noch erfolgreich eine Offensive zu starten. Aber der Leistungsdruck auf die Ukraine war trotzdem da. Und es setzt sich immer so fort, es war immer so, dass wir vom Westen den Ukrainern gerade so viel gegeben haben, dass sie bestehen konnten. Aber eben nicht mehr. Also nicht so, dass sie den Krieg gewinnen konnten. Das habe ich mal den Eindruck, war auch gar nicht so das Ziel. Zumindest der Amerikaner zum Beispiel.
too little, too late. Ich glaube, ich habe ein Jahr lang mit meinem Schild demonstriert für Marder und Leos. Ein Jahr lang hat das gedauert, dieser ganze Affenzirkus da mit den Kampfpanzern. Was mich an deiner Arbeit beeindruckt, ist, dass du so eine Kombination machst von Bild und Geschichten, dass du eben in deinen Vorträgen die Bilder zeigst und eben auch die Geschichten erzählst, die zu diesen Bildern gehören. Denn hinter jedem zerstörten Haus, jedem getöteten und verletzten Soldaten oder Zivilisten verbirgt sich ja ein Schicksal von einem Menschen. Ein Mensch ist ja keine Zahl. Und jedes Kind, jeder junge Mensch, der seine unbeschwerte Kindheit und Jugend im Krieg verliert, ist ja eine Tragödie. Mich hat auch ein Artikel ganz berührt, den du geschrieben hast. Ich glaube, es war auch in der Augsburger Allgemeinen über den Jungen, der selbst seine Eltern verloren hat und anderen Jugendlichen hilft, ja, ihr Schicksal zu tragen. Und du kommst ja jetzt auch wieder gerade aus der Ukraine und ich glaube, du bist erst ein paar Tage wieder hier. Kannst du uns erzählen, wo du gewesen bist? Was kannst du berichten von deiner letzten Reise?
Ja, also bei meiner letzten Reise ging es nach Kostantinjewka. Das ist praktisch im Oblast Donetsk. Und das war immer die Stadt, wo ich meine Weste ausgezogen habe, wenn ich von da vorne in Toretz gekommen bin oder zum Beispiel davor noch in Bachmut, also bevor es gefallen ist, oder in Chasiv Yar, da war wieder alles sicher, da konnte man seine Weste ausziehen, da gab es immer eine Tankstelle, da war immer die halb ukrainische Armee drin, hat sich Hotdogs abgeholt und dann war man froh, dass das alles gut gelaufen ist zuvor. Und jetzt ist halt eine völlige Geisterstadt, also über den Köpfen schwirren russische Drohnen, also die machen praktisch diese Stadt als Lebensraum unbewohnbar, es ist praktisch kaum einer geblieben. Dazu kommt halt dauernder Artilleriebeschuss. Wir sind auch reingefahren, ist sofort eine Granate über den Kopf gezischt. Und dann haben wir auch wirklich ein Problem gehabt mit der Drohne. Also da haben wir uns dann verstecken müssen, unter Bäumen haben wir dann warten müssen. Ja, es war schon bitter zu sehen, ne? Und es ist schon so, dass eben die russischen Truppen da Stück für Stück vorrücken. Mit enormen Manpower und auch hohen Verlusten. Und so verwandelt sich dann halt im Donbass wirklich ein ganzer Landstrich mehr und mehr in eine Trümmerwüste, in eine menschenleere Trümmerwüste. Und davor war ich noch auch nicht so weit weg in so einer Art Truppenübungsgelände. Da haben sie eben junge Soldaten unter 24 für den Krieg vorbereitet und zum Hintergrund, also erst ab 25 wird man eingezogen in der Ukraine, ist man wehrpflichtig. Und es gibt eben jetzt ein Programm vom Verteidigungsministerium, das eben 18- bis 24-Jährige anspricht. Die bekommen dann Prämien, wenn sie das machen, aber es natürlich den Soldaten war schon bewusst ist, dass sie da halt ihr Leben riskieren. Und das war halt, ich habe mich da wirklich erinnert wie in West nichts Neues von Remarque. Also das waren wirklich ganz junge Rekruten, Milchbärte, muss man sagen. Und die haben auch noch einen weiten Weg vor sich gehabt, um frontfähig zu sein. Das habe ich auch mitbekommen. Also die Ausbildung hat schon noch fortgedauert. Das war jetzt nicht kurz vorm Abschluss. Aber da hat schon einiges gefehlt. Und während ich da die Geschichte gemacht habe, war plötzlich auch ein Düsenjäger da. Und da hat man, wir haben nicht gewusst, ist das jetzt einer von den Ukrainern oder von den Russen. Das heißt, alles in Entdeckung gegangen. Und dann haben wir einfach, dann war plötzlich der Krieg da für einen Augenblick. Und in einigen Wochen werden sie den dann halt wirklich an der Front erleben.
Ja, ich habe den Artikel gelesen über die Jungen, die sich da so freiwillig melden. Ich tue diese Artikel in die Shownotes, damit die anderen dann auch das nochmal nachlesen können. Und jetzt weiß ich auch, Kolja hieß, glaube ich, der Junge, der in diesem
Na, Kolja, der
Gra
war, das war so ein Feriencamp für Kinder, die ihre mindestens einen Elternteil an den Krieg verloren haben. Und das andere, das war von der Armee, da wurden eben Jugendliche, junge Soldaten ausgebildet, die sich gemeldet haben, obwohl sie noch nicht müssten. Ne? Erst ab 25 muss man zur Armee und die waren zwischen 18 und 24. Ne? Und das war halt schon schmerzhaft zu sehen. Mit 18, denke ich mal, ist man nicht so weit. Wenn man überhaupt jemals so weit ist für den Krieg, aber da ist das Alter einfach zu jung.
Ich stelle mir immer vor, es könnte mein Sohn sein. Mein jüngster Sohn ist 25. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Was ich...
Er wäre jetzt gerade wehrpflichtig, ja.
Ja, das
Ja,
geht
und
mir richtig nah.
da war auch ein 18-Jähriger dabei, zum Beispiel, der war Geflüchteter in Deutschland. Der hat, sobald er 18 war, dann haben wir es mehr abgewartet, der hat noch irgendwie ein halbes Jahr gebraucht für den Schulabschluss, den hat er gar nicht mehr gemacht und schon hat er sich gemeldet. Der hat es auch nicht wegen der Prämie gemacht. Für den ging es wirklich darum, sein Land zu verteidigen. Und die Freiheit natürlich. Ja. Aber oft wird ja bei uns in Deutschland jetzt Umfragen gemacht. Auch bei jungen Leuten, wären sie bereit, für Deutschland zu kämpfen? Das ist für mich immer die falsche Frage. Weil was heißt für Deutschland zu kämpfen? Die Nazis haben auch gesagt, sie kämpfen für Deutschland. Um was es geht, ist, für die Freiheit zu kämpfen. Für ein Leben, wo man einfach auch anständig bleiben kann. Weil selbst wenn man mit so einer Diktatur klarkommt, aber vielleicht macht es der Nachbar eben nicht, vielleicht ist das ein mutiger Mensch, dann wird er halt nachts abgeholt. Oder dein Sohn zum Beispiel, nehmen wir mal an, du willst mit der Diktatur gut klarkommen, aber dein Sohn sagt, das ist so viel Ungerechtigkeit, ich gehe in Widerstand, dann würde er halt auch abgeholt werden, dann wäre gar nichts gewonnen. Und in Deutschland verstehen eben viele Menschen nicht, also Frieden ist nicht einfach der Stillstand der Waffen. Frieden braucht Freiheit auch dazu. Und Besatzung ist kein Frieden da. Unter russischer Besatzung sind Tausende von Menschen verschwunden, Tausende von Kindern verschleppt worden. Es wird systematisch gefoltert und die Menschen werden entrechtet. Und für die Ukraine ist es kein lebenswertes Leben und für mich auch nicht. Und darum kämpfen sie.
Ja, ich
Deshalb.
glaube, vielen fehlt einfach die Vorstellungskraft. Das ist so wahnsinnig, dass vielen die Vorstellungskraft fehlt, was das eigentlich bedeutet. Ich bin ja schon ein bisschen älter und ich kenne noch diese Entwicklung, dass Europa zusammengewachsen ist, dass die Grenzkontrollen gefallen sind, wieder Euro eingeführt wird. Ich weiß nicht, als ich als junge Studentin war ich öfter in Frankreich und die älteren Franzosen, die auch Deutsch sprachen, ja auch durch die Besatzung, die haben nicht mit uns gesprochen. Also die waren noch so voller berechtigten Hass. Und heute, wenn wir heute nach Frankreich fahren, alle sind freundlich, alles ist freundschaftlich. Man fährt über die Grenze, man merkt es gar nicht. Es ist so ein Schatz. Und das müssen wir doch an unsere Kinder weitergeben. Es ist doch ein Verbrechen, wenn wir das nicht erhalten. Dieses Europa, wenn es auch viele Macken hat und hier und da, aber das müssen wir doch behalten und an unsere Kinder weitergeben.
Halt eine Zeit, wo man halt kämpfen muss, ne? Geschichte und auch die Kinder, wenn sie 25 sind. Es ist halt so. Also das gibt es, Freiheit gibt es nie zum Nulltarif. Freiheit ist nie frei. Frei zu erwerben, da muss man den Rücken gerade machen, dafür einstehen und die sicher kämpfen. Und leider habe ich den Eindruck, dass das hier ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. In all den Jahrzehnten, wo man sie jetzt die Freiheit ziemlich zum Nulltarif bekommen haben.
Ja, sind ja genug Menschen gestorben. Wir waren letztes Jahr auch in der Normandie und da war gerade D-Day, 80 Jahre. Und wenn man durch die Normandie fährt, dann sieht man überall die Bilder der gefallenen Soldaten. Da ist dieses tolle Memorial in Caen. Ja, da ist das viel präsenter. Also wie viele Menschen haben für unsere Freiheit ihr Leben gelassen? Soll das alles umsonst gewesen sein? Ich würde mich ja freuen, wenn du uns jetzt mal Bilder von dir zeigst. Vielleicht hast du Bilder, zu denen du uns eine Geschichte erzählen kannst. Und ich glaube, das ist sehr aufschlussreich. In den öffentlichen Medien oft fehlen die Bilder und die Geschichten dazu. Und ich hoffe, dass ich dadurch oder wir beide jetzt auch ein bisschen dazu beitragen können, den Menschen das näher zu bringen, was da überhaupt passiert in der Ukraine und was das für die einzelnen Menschen bedeutet. Hast du da was?
Okay, also das erste Bild, das wir jetzt sehen, das ist Sascha. Und Sascha kommt aus Cherson und diese Stadt praktisch aus der Stadt Cherson und die war ja unter russischer Besatzung bis im November 2022. Und allein in dieser Stadt haben die russischen Besatzungskräfte 4 Foltergefängnisse aufgebaut und mutmaßlich wurden da auch mehrere hundert Menschen zu Tode gefoltert. Einer, der es überlebt hat, ist der Sascha. Und der Sascha hatte also einen Teil im Widerstand. Der hat praktisch Daten gesammelt von Militärfahrzeugen etc. und die dann weitergeleitet an die ukrainische Armee. Also natürlich hat Russland dann das Recht gehabt, ihn zu verhaften, ne? Aber natürlich nicht, ihn zu foltern. Und zuerst haben sie ihn eben also bei der Verhaftung haben sie schon grün und blau geschlagen. Dann kam er eben in eins dieser Foltergefängnisse. Da wurde er zuerst mit Elektroschocks bearbeitet. Da hat er dann Namen preisgegeben. Aber alle Namen, die er gewusst hat, da war ihm auch klar, die dürften seine Folterknechte auch schon gehabt haben. Das war nichts Neues für sie. Und so war es dann auch. Die waren ja zufrieden mit dem, was sie da bekommen haben. Und dann haben sie eben beschlossen, ihn dazu zu bringen, dass er gesteht, dass er als vom Widerstand es praktisch geplant haben, auch Zivilisten zu töten. Also Terroristen zu sein letztendlich. Und wenn er das gestanden hätte, dann hätte es wahrscheinlich irgendeinen Schauprozess gegeben in Donetsk nach Stalin-Manier, wo sie gesagt hätten, da schaut her, der ukrainische Widerstand, das sind lauter böse Terroristen. Und da haben sie dann so lange mit Knüppeln auf die Beine geschlagen, bis sie tief im Fleisch gewesen sind. Und es ging dann über mehrere Tage und dann haben sie natürlich gemerkt, wenn es so weitergeht, dann wird er sterben. Also er hat dieses Geständnis nicht gegeben, weil es einfach falsch war, es war gelogen. Und dann wurde er eben zu einer Notoperation ins Krankenhaus gebracht. Weil da einfach das medizinische Personal so tapfer war, die haben dann eben gewartet, bis er nach geraumer Zeit transportfähigstens wieder war. Und dann haben sie in den nächsten Stadtbus gesetzt. Und dann ging er halt 5 Stationen und dann hat ihn sein Freund rausgezerrt und versteckt bis zum Ende der Besatzung. Wenn nicht, hätten dann irgendwann mal die Russen wieder abgeholt und dann wäre das halt weitergegangen, bis er irgendwann mal gestorben wäre. Und das nächste Bild, das man dann sieht, da ist eben die Befreiung von Kherson. Also ich hatte wirklich die Chance, am ersten Tag da zu sein. Das war wirklich einer der schönsten Tag in meinem Leben, muss ich sagen. Und ich fahre da in die Stadt rein und die Menschen standen wirklich am Stadtrand, am Straßenrand und haben vor Freude geweint, dass diese Besatzung vorbei ist. Und davon erzählt zum Beispiel die Sahra Wagenknecht nichts, ne? Oder die AfD oder auch die Sozialdemokraten, die eigenartige Manifeste unterschreiben und ab und zu mal nach Moskau chatten, um Kontakte zu pflegen. Was da passiert mit den Menschen, aber Amnesty International zum Beispiel erzählt, ne? Was dort in diesen Gebieten passiert. Ne? Und jemand, der es auch erlebt hat, das war die Svetlana in dem Bild hier, die ist Kriegerwitwe. Und ihr Mann war Grenzschützer und sie hat im Oblast Luhansk gewohnt, ganz nahe praktisch an der Grenze, weil ja ihr Mann Grenzschützer gewesen ist. Der war aber gerade woanders, in einem anderen Abschnitt, also es war kurz vor der Invasion, also der wurde in einen anderen Abschnitt verlegt und dann kam die Invasion und am ersten Tag schon ist praktisch dieses Dorf in russische Hand gefallen. Und die Svetlana war da so eine Art, ja, die hat so ein Blumengeschäft gehabt. In der Ukraine sind Blumen was ganz Wichtiges. Also da, wenn viel mehr, also die Männer schenken ihren Frauen viel mehr Blumen, das ist, hat eine ganz andere Gewichtung als bei uns. Das war dann so ihr Dorf praktisch, wo sie dann, hat sie einen hohen, eigentlich einen hohen Status gehabt dadurch dann auch. Und trotzdem haben sich dann einige von ihren Nachbarn lieb Kind gemacht mit den Besatzern. Und die Svetlana wurde dreimal in der Woche abgeholt von den Russen. Und dann hat sie gesagt, sie haben alles mit mir gemacht, bis auf, dass sie mich vergewaltigt haben. Und sie hat dann gesagt, es kam daher, dass ihr Mann beim Grenzschutz gewesen ist, aber das war ein Mannschaftsgrad. Also da war jetzt nicht irgendein Geheimnisträger, wo sie gedacht hätten, da können sie vielleicht irgendwas rausbekommen. Da gab es, also für Misshandlung gibt es eh keine Begründung, aber es hätte auch keinen Sinn gemacht. Ne? Also da gab es nichts, was sie denen hätte sagen können, sozusagen. Das ging dann wirklich über 5 Monate so und dann hat sie eben ein Auto verkaufen können. Mit dem Geld hat sie dann Schlepper bezahlt, die sie aus diesem Gebiet rausgebracht haben. Sie und ihre beiden Kinder. Mittlerweile ist ihr Mann an der Front gefallen und damals hatte ihr Kommandant sozusagen, er hat sie am Telefon erreicht. Also der Kommandant von ihrem Mann hat ihr das halt mitgeteilt und wahrscheinlich haben die Russen das abgeholt. Also die haben auch gewusst, dass ihr Mann gefallen ist. Und dann kam so ein ganz junger russischer Rekrut rein, um sie abzuholen. Das war der Einzige, der ihr Beileid gewünscht hat. Und der hat dann angefangen zu weinen, also er hat nicht geschafft, sie mitzunehmen. Und dann kamen halt 2 andere Soldaten von draußen rein, die am Auto gewartet haben. Und dann folgte das übliche, die übliche Behandlung, die sie gehabt hat. Aber so schaut eben Besatzung aus. Und die Svetlana hat eben, wie ich das Interview gemacht, davon geträumt, einen Baum zu pflanzen im botanischen Garten mit 1000 Tulpen als ein Ort, wo praktisch Menschen, die Angehörige und geliebte Menschen verloren haben, die aber nicht an ihrem Heimatort in Kiew begraben sind, sondern wie bei ihrem Mann zum Beispiel in Dnipro, der ist ja trotzdem ein Ort der Trauer haben. Jetzt sind wir schon im Jahr 2024 und da gelang es dann praktisch der russischen Armee, so einen Überraschungsangriff zu machen in Oblast Kharkiv, eine Offensive und das Foto entstand wirklich da ganz frisch. Also es gab keine Frontlinie in dem Sinn, es war völlig dynamisch. Man hat nicht gewusst, sind die russischen Soldaten jetzt 100 Meter entfernt oder 1 Kilometer. Und ich war damit so Polizisten dabei, die in diesen umkämpften Dörfern die wenigen Zivilisten, die noch da waren, evakuiert haben. Und in dem Dorf, da waren es eben noch zwei, Entschuldigung, ein älterer Herr und seine Tochter, die so um die Ende 30 war und dieses ältere Ehepaar. Und man muss sich sofort so ein bisschen reingefahren, da war schon erstmal ein brennendes Haus. Ne? Man hat auch wirklich da und die Einschläge gehört, ganz, waren sehr nahe, waren auch die Rauchfahnen überall hoch. Steigen sehen und dann gingen halt die Polizisten da rein, um die zu helfen, dass die ihre Sachen mit raustragen zum Auto. Und der Ehemann, ich bin kein Arzt, aber ich denke mal, der hat vielleicht Demenz gehabt, der hat überhaupt nicht verstanden, was passiert. Der hat immer gefragt, warum muss man denn gehen, obwohl man ja da und die Einschläge gehört hat. Das war wirklich sehr nah. Und dann haben sie gesagt, jetzt haben sie einfach ins Auto gepackt und sind mit ihm losgefahren. Ne? Und dann habe ich natürlich auch die Menschen getroffen, die dann schon evakuiert waren. Und da bedeutet es halt wirklich, die wissen nie, kommen sie da jemals wieder zurück? Also wird es wieder befreites Gebiet? Ist das Haus dann noch ganz oder zerstört? Das ist dann vielleicht ein Abschied für immer von einer Heimat, in der sie seit Kindesbeinen aufgewachsen sind. Und das ist den Menschen da durchaus bewusst in dem Augenblick, wenn man dann auch dem Gesicht ansieht von der Frau oder von der Dame hier jetzt in Pokrovsk. Und Pokrovsk zum Beispiel ist für mich, also ich versuche immer, lange, also kontinuierlich von Städten berichten, die zu berichten, die gerade halt im Epizentrum sozusagen der Kämpfe stehen, also wie jetzt Bachmut zum Beispiel oder hier Pokrowsk. Pokrowsk ist jetzt halt in weiten Teilen zerstörte Stadt unter russischen Dauerbeschuss. Die im Winter zum Beispiel haben sich die alten Menschen, mussten sich entscheiden, entweder sie lassen den Ofen aus, dann ist es natürlich extrem kalt, minus 10 Grad oder so, oder sie heizen mit Holz, aber dann ist die Rauchfahne schon eine Gefährdung für sie, dass dann vielleicht eine Drohne kommt von den Russen und bei ihnen ein Haus einschlägt. Und das war dann die Situation. Und irgendwann, also die Menschen, die ja noch vor Ort sind in solchen Situationen, das sind eigentlich, können wir so drei Gruppen. Die eine Gruppe sind Alkoholiker zum Beispiel, die einfach durch ihre Erkrankung nicht in der Lage sind, für sich eine Entscheidung zu treffen, zu gehen. Dann hat man eben oft alte Menschen, die sagen, jetzt, ich bin da aufgewachsen. Wenn sie zum Beispiel im Vorort leben, haben sie vielleicht auch ein Haus aufgebaut und dann sagen, das wollen wir jetzt nicht verlassen, wir bleiben, wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Das hat keinen Sinn, jetzt woanders noch neu anzufangen. Und die Dritten, das sind die, die an Russki Mir glauben, also die Kollaborateure sozusagen. Deswegen ist es oft auch so, dass man dann wirklich schaut, dass man nicht länger als 10 Minuten irgendwo mit dem Auto steht, weil dann vielleicht jemand telefoniert und die Koordinaten durchgibt an die russische Armee. Und hier waren wir mit einem Volunteer unterwegs, der eben da Menschen rausgeholt hat und sein Leben aufs Spiel setzt. Und der hat dann schon so einen Scammer auf dem Auto gehabt, der die praktisch diese Radiowellen stören soll, ne, die mit denen die Drohnen gelenkt werden. Aber viele Drohnen gehen jetzt schon auf so einen ganz dünnen Draht sozusagen, also die werden über Draht gesteuert, über Glasfaserdraht. Oder sie haben praktisch eine andere Frequenz als dieser Scammer und dann funktioniert es auch nicht. Und das dann kostet dann Dnipro, also die nächste Stadt sozusagen, die menschenleer ist und jetzt hart umkämpft wird. Und wenn die fällt, ist es halt ein Problem, weil dann ist der Weg nach Kramatorsk frei. Und das ist schon bitter zu sehen. Also dieser Bahnhof zum Beispiel, auch wie ich aus dem vor der Invasion aus dem Donbass berichtet habe, da bin ich da oft mit dem Zugang gekommen. Und dann haben wir uns ein Auto besorgt gehabt und mit dem ging es dann nach Avdiivka und von dort an die Front. Und jetzt ist halt eben alles zerstört. Das ist ein Supermarkt, da gab es immer ganz, da haben die immer so, die haben immer so eine Esstheke gehabt, da habe ich mir oft dann was Leckeres zum Essen noch geholt. Das ist zum Beispiel für mich jetzt auch ein Unterschied zu anderen Kriegen, wo ich war, dass ich diese Städte kenne, aus anderen Zeiten, die jetzt zerstört sind, dass ich jetzt gute Freunde habe, die selber kämpfen. Das lassen mir natürlich die Menschen sehr nah. Und das ist jetzt zum Beispiel Bachmut im Winter 23, kurz bevor die Stadt dann auch in russische Hand geraten ist. Und wer dort gekämpft hat, ich denke mal, der hat wirklich ein Trauma. Also die Frequenz der Einschläge, die waren vielleicht alle 20, 30 Sekunden, dass irgendwo was runtergegangen ist. Und wir waren dann bei der ukrainischen Armee in so einem aufgelassenen Wohnblock, der menschenleer war. Unten im Keller, da war da praktisch die Stellung der Soldaten und dann in den oberen Stockwerken waren zum Beispiel Drohnenpiloten. Ne? Die haben dann die Drohne gesteuert und überall waren dann Teppiche in den Fenstern oder dicke Vorhänge, dass man nicht sieht, ob jemand dahinter ist, weil das gegenüberliegende Gebäude war schon nicht mehr völlig in ukrainischer Hand. Da gab es schon mögliche Sniper von den Russen. Und einen Block weiter, da waren dann schon die Russen sozusagen. Ja, und da, also wie ich bei dieser einer dabei war, die waren ungefähr 20 Mann, schätze ich mal. Und allein in dem Zeitpunkt, wo wir dabei gewesen sind, sind drei ums Leben gekommen. Und das war ein Einschlag und die anderen kamen, also von dieser Position kamen dann halt die Überlebenden zu uns rübergewankt und wurden dann versorgt und dann ging es in den Stabilisierungspunkt. Und dann wollte ich mir mal anschauen, wie schaut so ein Stabilisierungspunkt aus? Also ein Stabilisierungspunkt ist so eine Art Mini-Krankenhaus, wo die verwundeten Soldaten so weit gebracht werden, so weit stabilisiert werden eben, dass sie zum Lazarett gebracht werden können. Und natürlich ist das normalerweise unter dem Schutz der Genfer Konventionen wie jedes Krankenhaus. Aber de facto ist es gerade die russische Armee, die besonders angreift, weil die Rechnung ist natürlich, je weiter das ins Hinterland gelegt werden muss, desto mehr Soldaten versterben auf dem Weg dorthin. Also je näher der Stabilisierungspunkt an der Front ist, desto höher sind Überlebenschancen. Und den Soldaten, den man sieht, der hat eben Granatsplitter im Bauch gehabt und den konnten sie nicht rausziehen, weil er hätte vielleicht andere Gefäße verletzt und wäre verblutet. Also haben sie den fixiert, diesen Granatsplitter. Übrigens, das zum Hintergrund, viele Leute denken, an der Front sterben die meisten Leute durch Kugeln. Das ist falsch. Die meisten Toten sind eben durch solche Splitter. Wenn Splitter von einem Geschoss, Splitter vom Einschlag, das dann absplittert und die Menschen trifft. Das sind eigentlich Hauptgründe für dass die Menschen an der Front sterben. Und der wurde dann eben fixiert, damit er ins Lazarett gebracht werden konnte. Und 1,5 Monate später haben die auch einen Raketentreffer gehabt, wo 5 Männer und Frauen vom medizinischen Personal dann ums Leben gekommen sind. Natürlich ist es auch so, dass es jetzt der Krieg Menschen zu Behinderten macht. Einmal auch von der Seele her natürlich, also dann nur zum Hintergrund. Über 30% der Menschen in der Ukraine haben mentale Gesundheitsprobleme, also die nimmer im leichten Bereich da anzusiedeln sind, also die schon gravierender sind dann. Also leichter Bereich sind zum Beispiel Einschlafstörungen, ne? Aber das ist dann schon ein Schritt weiter sozusagen. Und bei 80% der Kindern geht man davon aus, dass sie da Traumatisierung, mentale Gesundheitsbeeinträchtigungen haben und andere natürlich noch zusätzlich am Körper, wie der Soldat hier. Ne? Und bei ihm war es eben so, dass da auch eine Rakete eingeschlagen ist und diese Druckwelle hat ihn nach oben geworfen. Als er dann praktisch wieder auf den Boden aufgekommen ist, ist er so unglücklich gefallen, dass seine Wirbelsäule verletzt war. Aber weil da alles im Chaos gewesen ist nach diesem Einschlag, konnten das praktisch die Sunnis nicht erkennen. Er hat außerlich keine Verwundung gehabt und war auch ohnmächtig. Und dann hat sein eigener Sohn, übrigens, das war wirklich wie ein Hollywood-Drehbuch, der war Sanitäter, der kam in der Ambulanz und hat ihn dann praktisch geholt. Und bei dieser Evakuierung wurden sie selber getroffen, auch von der russischen Granate. Also sowohl der Sohn als auch der Vater kamen dann als Verwundete im Lazarett an. Und auch dort wurde es dann zu spät erkannt, dass die Wirbelsäule verletzt war und die Folge war, dass er dann eben querschnittsgelähmt war. Und dann kam eben noch die in der Reha dazu, dass er sich ein Bakterium zugezogen hat und jetzt immer mehr Muskeln taub werden und dieser Lähmungsprozess fortschreitet. Und deswegen trainiert er und trainiert er und trainiert er. Und ich habe ihn dann natürlich gefragt, ja, bist du jetzt wütend auf die Ärzte, weil sie das nicht rechtzeitig erkannt haben? Und er hat gesagt, nee, die haben einfach keine andere Chance gehabt. Also, dass man da so viel Distanz halten kann, um sein eigenes Schicksal zu sehen und da keine Wut verspürt auf die Behinderung, die man jetzt dann hat, sozusagen. Das fand ich schon wirklich, das hat mich schon sehr beeindruckt. Und er würde gerne auch an Kinder zum Beispiel gehen, einfach weil jetzt die ukrainische Gesellschaft dann auch lernen muss, dass jetzt eine Gesellschaft ist, in der Menschen mit Behinderungen einen großen Raum einnehmen. Wie man damit umgeht, würde er zum Beispiel gerne in Schulklassen gehen. Aber er hat gesagt, er schafft es noch nicht, weil wenn er jetzt in einem kleinen Raum ist mit vielen Menschen, das triggert ihn. Er hat natürlich auch ein Trauma erlitten. Ne? Wie viele Soldaten, die eben kämpfen, zum Beispiel der Soldat hat 8 Jahre lang gekämpft und da habe ich eine Geschichte gemacht. Das war 23 im Winter und es war so einer der Höhepunkte des Munitionsmangels. 24 war es, Entschuldigung, 24. Das war einer der Höhepunkte des Munitionsmangels, den es da gegeben hat. Also hier sieht man zum Beispiel einen Soldaten, der 8 Jahre lang gekämpft hat. Und die Geschichte habe ich gemacht im Jahr Winter 2023, Anfang 2023. Und das war einer der Höhepunkte vom Munitionsmangel. Also ich war dann praktisch, es läuft immer so oder lief zu dem Zeitpunkt so, dass man in den frühen Morgenstunden um 3 Uhr morgens dann abgeholt wird von der Armee und dann fährt man an die Front im Schutz der Dunkelheit. Und dann macht man da seine Fotos und dann am späten Nachmittag, wenn es wieder dunkel geworden ist, ging es wieder raus. Und in diesem Zeitraum zum Beispiel würde ich mal sagen, ich habe es nicht gezählt, aber es waren mindestens so 30 Einschläge, wenn nicht noch mehr, die wieder reinkamen in dem Bereich. Und nur dreimal konnten sie rausschießen, weil sie so wenig Munition gehabt haben. Und die haben natürlich auch durch also die Drohnenpiloten zum Beispiel, die haben dann russische Mörser-Einstellungen zum Beispiel gesehen, also die kleinen Granatwerfer, aber das sind die praktisch, die wirklich den ukrainischen Soldaten in den Gräben schwer zusetzen in der Infanterie. Und da haben sie so wenig Munition gehabt, dass sie die damals beschießen konnten, sondern nur Panzer und Gradraketenwerfer. Alles andere haben sie da zu dem Zeitpunkt keine Munition gehabt. Zum Glück hat sich das jetzt gebessert, aber das war schon wirklich bitter. Und mir hat halt wirklich dann ein Drohnenpilot erzählt, also die Russen, die konnten spazieren gehen wie im Park, hat er gesagt. Wenn sie gewusst haben, sie können da nichts machen. Und die haben auch ein, also auch so einen Mörserwerfer gehabt, aus französischer Produktion, eigentlich wirklich eine hochpräzise Waffe. Und das letzte Mal, dass sie dafür die Munition bekommen haben, das war praktisch im August im Vorjahr. Und seitdem haben die praktisch immer irgendwelches mit kleinem Kaliber sowjetischer Bauer da verwendet. Aber das war natürlich wesentlich geringere Reichweite. Je größer die Reichweite ist, desto mehr sind sie selber natürlich geschützt, ne? Also eine schlechtere Reichweite und viel schlechtere Präzision dann auch. Mittlerweile ist es auch so, dass es, glaube ich, kaum noch eine ukrainische Familie gibt, die niemanden verloren hat oder nicht jemanden kennt, der im Krieg ums Leben gekommen ist. Und in Kiew, da ist am Maidan, wo damals auch die Revolution der Würde stattgefunden hat, oder das Zentrum der Revolution der Würde gewesen ist, die war im ganzen Land. Da ging es los, dass dann eben Angehörige, so kleine Ukraine-Fähnchen in so eine Wiese reingesteckt haben, in so ein Rasenstück, um an die Toten zu erinnern. Und mittlerweile ist das ein riesige Flächen, die da mit diesen Fahnen sind. Also es sind Tausende über Tausende Fähnchen und jedes steht für einen toten Menschen, der von den Russen getötet worden ist. Und ich habe dann zufällig dann eine 19-Jährige getroffen, eine Studentin, und sie hat gesagt, sie hat vor einem guten Jahr praktisch ist ihr Vater ums Leben gekommen, da hat sie da ein Fähnchen reingesteckt, da hat sie gesagt, die stehen jetzt so dicht und eng, dass sie gar nicht mehr weiß, welches das von ihrem Vater ist. Und dann habe ich sie gefragt, naja, wäre es nicht das Beste, dass dieser ganze Krieg aufhört, dann wäre es doch vorbei. Und dann hat sie gesagt, nee, weil dann wäre auch mein Vater für nichts gestorben. Ja, mittlerweile bezieht eben der Krieg auch das ganze Land. Also das hat er schon vorher getan, dadurch natürlich, dass die Menschen verloren haben und es natürlich auch schon immer wieder Angriffe gegeben hat. Aber diese Angriffe, die haben sich so intensiviert, dass man wirklich sagen kann, mittlerweile jede Woche hat Kiew einen Angriff mit mehreren hundert Drohnen, ne, und ballistischen Raketen. Und jedes Mal ist irgendwo ein anderer Häuserblock, der in sich zusammenfällt, unter dem viele, viele Menschen sterben. Und hier zum Beispiel die Frau, die man sieht, da war in der Nacht zuvor, ist es der Nachbar Hausblock getroffen worden. 10 bis 20 Menschen ins Leben gekommen, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und bei ihr hat sie Fenster eingedrückt, ne, und sie war halt dann völlig aufgelöst. Und die Frau kommt eigentlich aus Georgien, aus Abchasien, aus diesem Gebiet, wo jetzt die Russen auch so eine Pseudo-Separatisten-Geschichte ins Leben gerufen haben. Und da ist sie geflohen. Ihre Schwester wurde von russischen Kämpfern getötet. Und sie hat gesagt, dass sie traut hat, den Russen auf keinen Fall über den Weg. Und daneben, das ist praktisch das Nachbargebäude gewesen, das dann zerstört worden ist. Oder hier in Sumy zum Beispiel, da war auch ein Angriff zum Beispiel, der auch typisch ist. Das sind diese sogenannten Double Taps. Also zuerst kam ein Raketeneinschlag in ein Uni-Gebäude. Da war dann der Verlust der Menschenleben noch nicht so hoch. Und dann kamen natürlich die Helfer. Und die Helfer wollten, also die Feuerwehr zum Beispiel, ne, Rotes Kreuz etc. Und als die dann da waren, kam eine zweite Rakete. Ein bisschen versetzt vom Ziel. Und in dieser Rakete waren so Splitter drinnen. Und die hatte wirklich nur den Auftrag, sozusagen möglichst viele Menschen zu töten und zu verstümmeln. Und diese Double Taps, also dass man praktisch ein Ziel angreift und dann wartet, bis die Helfer da sind und die gleichen Koordinaten nochmal eingibt und dann nochmal einen Schlag ausführt, um die Helfer zu töten, das ist Teil der Kriegsführung der Russischen.
Na, wie böse muss man sein?
Dann für die Ukraine ist jetzt natürlich die Sache mit Trump eine Riesenkatastrophe. Aber der größte Partner, den sie gehabt haben, der ist völlig unberechenbar geworden, fährt einen Kumpelkurs plötzlich mit den Russen. Es kann sein, dass sich da wirklich alles ändert. Und es ändert sich auch teilweise alles, zum Beispiel USAID, also das Entwicklungsabteilung sozusagen, die bei uns eigentlich Ministerium wie das BMZ, das Entwicklungsministerium, hat über Nacht praktisch alle Hilfen eingestellt. Auch bei laufenden Verträgen. Also da ging es nicht nur darum, dass keine neuen Verträge mehr abgeschlossen worden sind, sondern die alten, die bestanden haben, wurden nicht mehr umgesetzt. Und das Bild hier zeigt jetzt, ist jetzt ein Bild von einem Projekt, das ich selber mit aufgebaut habe, wo ich ehrenamtlich bin, also da generieren wir uns durch Spenden und da bekommen eben alte Menschen kostenlos Medikamente, die es vom Staat nicht gibt. Und wir bezahlen 6 Krankenschwestern, die dann auch zu diesen Menschen gehen und da auch ein bisschen psychosoziale Hilfe leisten. Da geht es nicht nur darum, dass die Medikamente bekommen. Das sind meistens alleinstehende Menschen oder hier sieht man, das ist eine ältere Dame mit zwei behinderten Kindern. Also Kinder sind nicht mehr zwei behinderten Söhne, sind mittlerweile erwachsene Menschen, Männer. Die ist jetzt natürlich gut abgesichert, weil wir keine Mittel von USAID haben, aber gerade solche Projekte, die eben USAID bekommen haben, da waren dann plötzlich die Leute ohne alles dagestanden. Ja? Und dann versuchen sie natürlich, dass sie eben jetzt an deutsche Mittel rankommen. Aber wir können natürlich das nicht alles auffangen, was praktisch die USA da geleistet hat mit dem USAID. Und es zeigt halt einfach auch, wie verantwortungslos man mit den Menschen umgeht. Und selbst Verträge, die man gemacht hat, werden nicht eingehalten. Dann ein Riesenproblem in der Ukraine ist eben, dass die Rekrutierung zu schleppend verläuft. Also sie brauchen mehr Soldaten an der Front. Und das habe ich Weihnachten gemacht also vorletztes Weihnachten war ich dann letztes Weihnachten war ich, Entschuldigung, war ich dann in der Ukraine und da habe ich dann eben diesen Soldaten getroffen, der war selber verwundet, das sieht man am Arm, ne? Und ist dann aber in der Reha-Phase wieder zurück an die Front, weil er gewusst hat, wie schlecht praktisch diese Einheit da besetzt ist, in der er kämpft, also dass er wirklich da gebraucht wird. Dann habe ich halt das Interview gemacht und das war klar, er war halt sehr patriotisch und hat gesagt, er kämpft bis zum Sieg etc. Aber was ich vielleicht noch interessanter gefunden habe, was sagt eigentlich seine Frau dazu, dass er da kämpft? Und dann, und das ist auch was Schönes, dass mich die Ukrainer wirklich dann so nah an sich ranlassen. Dann hat er halt da über Starlink seine Frau angerufen und hat gesagt, da ist ein deutscher Journalist, der würde dich gerne und unseren Sohn interviewen. Und dann hat sie gesagt, okay, kann kommen, die war aus Kiew. Dann haben wir sie eben in Kiew besucht und der Sohn ist Erstklässler, gerade eingeschult worden. Sie hat natürlich gesagt, es ist für sie schlimm, dass ihr Mann jetzt kämpft. Sie hatte Angst. Aber sie hat eben auch diese mitbekommen, wie nah die russischen Truppen an Kiew waren. Die waren ja wirklich schon am Ortsrand, am Stadtrand sozusagen. Und deswegen steht sie dahinter, dass ihr Mann sich da gemeldet hat. Aber sie hat gesagt, sie war auch bei so einer Schulweihnachtsfeier oder Klassweihnachtsfeier von ihrem Sohn. Und da sind aber 29 junge Männer gestanden. Und dann hat sie mitbekommen, ihr Mann ist der Einzige, der an der Front kämpft. Und da hat sie gesagt, das ist für sie nicht erträglich, das ist nicht tolerierbar. Das muss auf mehr Schultern verteilt werden. Andere kämpfen trotzdem, auch selbst wenn sie Teile von ihrem Körper verloren haben im Krieg, wie hier der Drohnenpilot, der auf eine Mine getreten ist. Und der ist halt Drohnenpilot, solange es geht. Also wenn dann halt praktisch das Gelände zu matschig wird, dann kann er nicht mehr mit seiner Prothese dann. Das Bild entstand ungefähr 1,5 Kilometer zu den russischen Linien. Und diese Drohne, die ich dann mit ihm fotografiert habe, das ist so eine Panzerfaustgranate, die man sieht, die hat dann wahrscheinlich wenige Minuten später auch Menschen getötet. Und das ist schon auch für mich manchmal schwer zu begreifen, wie nah Leben und Tod dann ist. Und in Pokrovsk zum Beispiel sieht man es halt immer wieder, wenn man da unterwegs ist. Man fährt da war ich dann, bin ich in der Stadt gewesen, auch bei Drohnenpiloten. Und da ist auch meinen Kolleginnen nicht mitgekommen, weil wirklich, das hieß es dann, nicht mehr Leute im Auto als Türen. Es musste einfach sehr schnell gehen. Also einmal, wenn man natürlich einen Treffer gehabt hat, dass man dann schnell rauskommt und nicht einer irgendwie noch in der Mitte rumsitzt. Ne? Und das Zweite ist, auch wenn man dann zur Stellung kommt, darf das Auto nicht lange stehen, damit praktisch eine Drohne aufmerksam wird auf einen selber. Und diese Schnelligkeit, dieses Rennen, das werde ich nie vergessen, wenn auch mal der Krieg vorbei ist. Immer rennen, immer in Bewegung bleiben. Und in Pokrovsk ist es wirklich so, wenn man da mit dem Auto fährt, es geht dann wirklich so schnell es halt geht durch diese tote Stadt mit 120, 140, wenn es mal die Straße herlässt. Und man weiß halt, jeden Augenblick kann es vorbei sein. Das sind jetzt die Drohnenpiloten dann in Pokrovsk. Die haben so eine Großdrohne, so eine Transportdrohne geflogen, die hat dann teilweise auch Hilfsmittel gebracht für die Soldaten in der ersten Linie von der Infanterie, aber auch Granaten geworfen bei anderen Einsätzen. Und da werden sie gerade bereit gemacht. Und auch die Drohnenpiloten natürlich, die riskieren ihr Leben. Ne? Also auch jetzt, wenn sie die Staaten zum Beispiel, das sind so die Augenblicke, wenn sie da gesehen werden, dann ist ihr Leben halt in Gefahr. Und deswegen muss es auch immer sehr schnell gehen. Und der Pilot zum Beispiel, der schaut gerade in den Himmel, ob da irgendwas ist, ob er irgendwas hört, bevor die Drohne praktisch dann bringt. Und hinter diesen Drohnen, ist also immer mehr Drohnenkrieg, da gibt es eine richtige Industrie natürlich, logischerweise mit Startups. Und letztendlich, wer da siegreich rausgeht, es wird mit Kriegsentscheiden sein. Also die Entwicklung von künstlicher Intelligenz zum Beispiel, die reinkommt. Oder leider haben sie auch diese Shahed-Drohnen entwickelt, die also diese Angriffe auf die Städte fliegen. Die haben vorgefertigte Koordinaten, also das kein Pilot dahinter. Und da sind jetzt zum Beispiel so Licht, also sie haben jetzt zum Beispiel so Sensoren eingebaut bekommen, wenn die angestrahlt werden in der Nacht von der Flugabwehr, dann erkennen die diesen Lichtstrahl und dann fliegt die Drohne automatisch zickzack zum Beispiel, eine Schwere abzuschießen. Oder die ganz neue Generation hat auch Düsen. Da sind sie natürlich dann schneller, können höher fliegen und dann kann man es auch mit Maschinengewehren abschießen. Und das ist jetzt die Summifron zum Beispiel und da hatten auch Drohnen ein Riesenproblem, deswegen sind diese Panzerbitze zum Beispiel auch immer unter solchen Netzen dann versteckt. Ne? Also das, und dann kommt eben der Einsatzbefehl, dann wird sie rausgefahren, dann geben die 4, 5 Schuss ab. So schaut es dann aus und dann schnell wieder unter das Netz. Weil natürlich dann auch irgendwann mal die russischen Drohnen kommen. Das war jetzt nochmal in Pokrovsk mit dem Helfer und da sieht man halt auch die Zerstörung an der Infrastruktur, die da entstanden ist. Das sind wirklich Männer, muss ich sagen, die und auch Frauen oft, die da ihr Leben aufs Spiel setzen, bei jeder Fahrt, die sie dann machen. Und hier zum Beispiel haben wir den Dimitri, der war Kriegsgefangener, der hat in diesem Azov-Stahlwerk gekämpft. Und er hat halt zum Beispiel gesagt, wie er in Gefangenschaft war, weil man jeden Mittwoch Duschtag, in Anführungszeichen, da mussten sie nackt raus, wurden mit kaltem Wasser abgespritzt und danach mit Elektroschockern gequält. So sehr auch an den Beinen, dass er zum Beispiel danach noch über ein halbes Jahr in die Reha musste. Und auch von der Suppe zum Beispiel, die war so heiß, ne, also die war wirklich fast noch kochend heiß und trotzdem haben sie nur 2, 3 Minuten bekommen, die zu essen. Also mussten sie sich halt entscheiden, verbrennen sie sich praktisch und führen sie Kohlenhydrate zu oder machen sie es nicht. Also waren zum Glück nicht immer so, aber immer wieder haben die Russen so Spielchen da mit ihnen gemacht. Und
Sadismus.
ja, das ist Sadismus. Und trotzdem haben sie sich dann, hat er sich dann nach der Gefangenschaft, wie er wieder fit war, wieder zur Armee gemeldet. Und dann habe ich gefragt, warum er das macht. Und dann hat er gesagt, für ihn bedeutet eben, dass bei Freiheit bedeutet, dass niemand zurückgelassen wird. Und bei ihnen sind viele Kameraden immer noch in Gefangenschaft. Jetzt sind wir schon fast am Ende. Das ist Anita. Und man sieht, dass das nicht so ausschaut, wie man sich die durchschnittliche Ukrainerin vorstellt. Also ihr Vater ist Kubaner gewesen, der hat halt in der Sowjetunion dort studiert. Und dabei entstand die Anita. Und die hat sich schon 2014 als Sanitäterin gemeldet, die kommt aus Kharkiv. Und dann mit Beginn der vollumfassenden Invasion 2022 wieder. Und ich habe sie das erste Mal getroffen zum Vorgespräch, da war sie selber verwundet und in Kharkiv im Krankenhaus. Und so traumatisiert, dass sie wirklich da Ewigkeiten gebraucht hat, nur um einen Satz zu bilden. Und dann habe ich halt zum Abschied gesagt, okay, also dann sehen wir uns ja in 4 Monaten, 3, 4 Monaten an der Front. Aber es war wirklich Höflichkeit von mir. Ich hätte nie gedacht, dass die nochmal in den Dienst geht, in ihrem Zustand. Aber das war dann so, da entstand dann das Bild 3, 4 Monate später. Und das letzte Bild ist in Farbe, das man einfach auch begreifen, das sind jetzt nicht irgendwie Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg, die man da anschauen, das passiert jetzt mitten in Europa und Russland stellt seine gesamte Wirtschaft auf einen großen Krieg um. Und da geht es wirklich nicht nur um die Ukraine. Und das müssen wir begreifen. Da müssen wir uns langsam, nicht nur langsam, sondern es ist jetzt höchste Zeit, dass wir uns militärisch so weit bringen, dass Putin versteht, wenn er uns angreift, danach darf die Russische Föderation nicht mehr geben. Und solange er da nicht die Angst davor hat, ist die Gefahr sehr groß, dass er diesen Krieg führen wird.
Das ist irgendwie ein Trauma. Das letzte Bild hast du ja in Farbe und ich habe auch gedacht, Farbe oder Schwarz-Weiß, aber Farbe ist ja eigentlich so ein Symbol für das Leben und dieses Schwarz-Weiße passt ja zu dieser ganzen Zerstörung. Ja, was.
Ja, Schwarz-Weiß habe ich gewählt, weil es halt manchmal, gerade bei Porträts, führt es halt wirklich auf das Wichtigste. Also es gibt viele Gründe, andere sagen, es gibt natürlich 1000 gute Gründe für Farbe. Jetzt zum Beispiel gerade so ein Bild zum Beispiel, wo dann halt auch so ein Feuerball zu sehen ist, wenn das Geschütz abgefeuert wird, da wirkt es natürlich besser als ein Schwarz-Weiß. Aber gerade bei Porträts zum Beispiel, also ich fotografiere immer in Farbe und stelle dann um, weil natürlich viele Kunden von mir, die wollen keine Schwarz-Weiß-Bilder, jetzt die Zeitungen, die wollen sie in Farbe haben. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel Bücher machen kann oder Ausstellungen, dann arbeite ich mit Schwarz-Weiß.
Ich muss noch mal was zu dieser Traumatisierung sagen. Also ich frage mich auch manchmal, was unterscheidet eigentlich Menschen? Also mich macht das völlig fertig, wenn ich diese Bilder sehe und diese Menschen. Und meine Eltern, die sind aus Pommern vertrieben. Meine Mutter, oh, die wäre jetzt, glaube ich, 106. Und je älter meine Mutter wurde, umso größer wurde dieses Trauma, was sie hatte. Und in den letzten Jahren hat sie jede Nacht geschrien. Und da habe ich eigentlich auch erst erfahren, dann, was alles passiert ist auf der Flucht. Sie sind erst geflüchtet und später, sie mussten dann wieder zurück. Und also dieses Trauma, das ist wirklich ein Leben lang, was diese Menschen jetzt auch erfahren müssen in der Ukraine. Das ist nicht irgendwann weg, sondern das bleibt. Nicht mehr so schlimm, aber es lebt auch noch in mir. Also es lebt auch in den Kindern weiter, dieses Trauma, was man erlebt, wenn man sein Zuhause verliert, wenn man alles verliert, alles verliert. Ja, und mein Vater, der hat im Krieg ein Bein verloren, der ist auch auf eine Mine getreten. Gut, sie gehörten ja zur Täterseite, aber egal. Mein Vater hat nie wieder gelacht. Ich habe meinen Vater nie lachen sehen. Und er hat auch nie gesprochen über den Krieg. Und man kann nur hoffen, heute gibt es, werden die Menschen vielleicht die Möglichkeit haben, eine Therapie zu machen. Das gab es ja früher alles gar nicht. Dieses Trauma war immer da, bis in die nächste Generation. Manchmal frage ich mich, ob meine Kinder auch noch was davon haben.
Friedensforscher sagen, bis eine Region einen Krieg überwunden hat, dauert es mindestens 100 Jahre.
Ja.
Dann haben wir gerade zu den Ersten Weltkrieg hinter uns gebracht. Das ist, die Ängste leben natürlich weiter, die dann entwickelt werden. Und mentale Gesundheit zum Beispiel, das ist eines der ganz großen Themen in der Ukraine. Und auch eine riesige Herausforderung, schon jetzt natürlich. Aber vor allen Dingen, wenn dann plötzlich Hunderttausende von Frontsoldaten zurückkehren, von denen wirklich ein Großteil ein Trauma hat. Das dahin zu bekommen. Oft auch, wenn ich mit Soldaten spreche, wünschen sie sich auf der einen Seite wieder bei ihrer Familie zu sein und haben sie genauso Angst davor. Und das ist manchmal schon sehr schmerzhaft, dann dazu sprechen.
Du musst ja auch irgendwie Wege gefunden haben, mit diesem Horror umzugehen. Also ich weiß gar nicht, ob ich es aushalten könnte. Aber ich bin dankbar, dass es Menschen gibt, so wie dich, die uns das zeigen können, die damit umgehen können. Man muss ja das irgendwie auch verarbeiten. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich bin froh, dass es Menschen wie dich gibt, so wie man froh sein kann, dass es Ärzte gibt, die eben operieren können, die, ja, ich wäre wahrscheinlich viel zu sensibel. Ja, danke für deine Arbeit.
Nichts zu danken. Dank mal den Ukrainern, dass sie unsere Freiheit verteidigen. So muss man es sehen.
Ja, ich gehe ja manchmal raus, jetzt auch auf den Markt und stelle mich da mit einer Fahne hin und mit dem Schild und dann habe ich auch, oh, das ist aber mutig von dir. Und dann habe ich gedacht, wieso, was mutig? Was ist mutig, wenn ich mich hier auf einen sicheren Markt stelle, wo keine Drohnen fliegen, wo mich keiner erschießen kann? Was kann mir denn eigentlich passieren? Also im Grunde doch, außer dass irgendwie welche doofen Leute kommen und mich da irgendwie dumm anquatschen. Aber ansonsten kann mir doch gar nichts passieren. Das erfordert eigentlich gar nichts, außer manchmal ein bisschen dickes Fell.
Leider verroht auch wirklich unsere Welt. Auch wenn ich mir jetzt Gaza zum Beispiel anschaue, bei allem, was man den Terroristen von Hamas vorwerfen kann, aber was da passiert ist, ist unfassbar für mich.
Ja,
Glaube.
unvorstellbar. Ja, manchmal denke ich, dass ja, diese Politiker ja vielleicht bewusst sich dieses Leid nicht angucken, um davon nicht berührt zu sein. Ich weiß es nicht, ich erlebe es auch ja, so in meiner Umgebung, dass einfach verdrängt wird. Man will das nicht an sich ranlassen, weil das zieht einen ja runter.
Es wird verdrängt, aber das ist eben das Problem. Weil wir es zum Beispiel auch verdrängt haben, ist der Krieg 2014, dass wir seit 2014 mitten in Europa einen Krieg gehabt haben. Das haben wir völlig verdrängt. Deswegen sind wir jetzt in dieser Situation. Und manchmal zum Beispiel, wenn ich mit dem Flixbus zurückkomme, dann komme ich dann in Bayreuth an. dann laufe ich zum Bahnhof rüber. Und da gehst du mit die letzte Meile praktisch mit dem Zug nach Bamberg, meine Heimatstadt. Und da habe ich halt praktisch mal so einen Rucksack und da ist außen die Schutzweste so angebunden. Ne? Also das nimmt sonst im Rucksack zu viel Platz weg. Und einen Helm habe ich natürlich noch. Also letztendlich verstehen die, wenn sie sich ein bisschen anstrengen, dass ich wohl gerade aus der Ukraine kommen muss. Und die Leute schauen weg. Es ist denen unangenehm, das zu sehen, dass da plötzlich der Krieg ist. Und damit erreichen sie genau das Gegenteil, weil auch wenn man Probleme in der Ehe hat, wird sich's nicht lösen, indem man es ignoriert. Dann ist irgendwann mal die Scheidung da. Wenn wir es weiter ignorieren, was passiert, dann haben wir halt irgendwann einen Krieg und eine drohende Diktatur. Und wir haben ja die Handlanger praktisch von Putin. Jetzt, die immer mehr stärker wird, die AfD, ja, und auch die Wagenknecht-Partei. Ganz schlimm ist das.
Ich hoffe, dass ich ein kleines bisschen beitragen kann. Manche sagen, oh, das ist, ob du das machst oder nicht machst. Aber ich sage, wenn jeder ein bisschen machen würde, wenn jeder guckt, was kann ich in meinem Bereich tun, ja, sprechen, Flagge zeigen, dann ist das in der Summe doch viel. Weil ich erlebe das ja auch, wenn ich draußen bin. Man kann sagen, so 95% der Leute laufen vorbei. Aber ich denke dann immer, wenn mich ein paar ansprechen, dann war es gut, dass ich da war. Und wenn sich jetzt die Menschen, die sich jetzt dieses Video anschauen werden, mit deinen Bildern, mit deinen Geschichten, das ist es wert. Dafür mache ich gerne diese Arbeit. Jeder, den wir erreichen können, ist wichtig.
Das ist sehr richtig, aber ein bisschen mehr müssen wir schon machen. Also zum Beispiel denke ich mal, wir müssen wirklich dafür eintreten, dass wir wieder die Wehrpflicht einführen.
Ja.
Das zum Hintergrund, also ich war früher Zivi, ne? Also ich bin jetzt nicht der Typ, der sich ein Leopard
Ja.
2 im Goldrahmen ins Wohnzimmer hängt. Das ist nicht meine Welt. Ne? Aber da müssen wir wirklich, das ist unbequem für junge Menschen. Aber ich denke mal, wenn Mann und Frau, junge Männer und Frauen, das ist ja nicht nur Wehrpflicht, die können auch trotzdem einen Zivildienst machen. Das wird auch unserem Gesundheitssystem gut zugutekommen, im Sozialsystem. Ne? Ich bin selber Mitglied in einem Vorstand von einem Wohlfahrtsverband. Da würden Zivis uns wirklich gut tun. Ne? Und dass man auch den jungen Menschen wieder lernt, dass praktisch ein Staat, eine Gesellschaft nicht nur davon ist, dass man von dem was bekommt, sondern dass man da halt auch was geben muss dafür, dass das funktioniert.
Unbedingt. Mein ältester Sohn, der musste noch Ersatzdienst machen, der war bei den Johannitern und hat eine Ausbildung gemacht zum Sanitäter. Großartig. Und mein Jüngster, da war keine Wehrpflicht mehr, der jetzt 25-Jährige, der hat so ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und war in einer Schule mit behinderten Kindern. Und das war auch eine unglaublich wichtige Zeit. Jetzt die Zeit läuft uns ja weg. Wir müssen schnell handeln. Wir können jetzt nicht mehr jahrelang warten, bis wir irgendwie genug Soldaten haben, um diese Drohnen zu bedienen. Das muss schnell gehen. Die sollen endlich anfangen, irgendwie die Kasernen wieder herzurichten und sich vorzubereiten.
Und die Wehrpflicht wieder einzuführen. Weil im
Ja.
Moment sieht es natürlich schon so aus, dass halt gerade die Politik da Angst hat, daran zu gehen. Dass ihnen das Stimmen kostet.
Ja, genau. Es ist unbeliebt und deswegen will man das nicht fordern. Ja, nützt ja nichts. Am Ende müssen wir ja alle das bezahlen. Am Ende trifft es ja uns alle, wenn wir weiter so langweilig da vor uns hindümpeln.
Mäßig.
Genau, bräsig. Nochmal danke.
Wunderbar.